Ja, Magas pralle Plaudertasche, heute unterwegs in der Wetterkunde. Und sie hat sich einen Wettermenschen eingeladen, den stellt sie gleich vor. Und einfach zuhören, es ist unheimlich interessant, was die beiden erzählen. Und viel Spaß dabei.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, auch danke sehr.
Also das ist sehr, sehr interessant. Also ich muss Ihnen Folgendes sagen, liebe Hörer. Ich habe gestern in Herrn Dr. Josef Oberhuber kennengelernt. Und der war in seinem Urlaubshotel und ich war ja auch da zufällig da. Und dann haben wir einfach bloß so ein kleines Geplänkelgespräch über die momentane Wettersituation geführt. Ja, und dann hat er sich also zu erkennen gegeben, was er eigentlich beruflich alles gemacht hat und hat mir so viel Kenntnis und so Wissen vortragen und es hat mich so wahnsinnig fasziniert. Und dann habe ich gesagt, Herr Doktor, Sie müssen unbedingt zu einem Podcast zu mir kommen, weil das ist so mega interessant, was Sie jetzt da alles in ganz kurzen Sätzen mir erzählt haben. Und ich bin so happy, dass er meine Bitte nicht abgeschlagen hat. Herzlich willkommen noch einmal, Herr Dr. Oberhuber. Ich freue mich ganz arg, dass Sie heute da sind.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, also Sie sind ja geboren in der Rosenheimer Gegend, gell? Und wohnen jetzt in Taufkirchen. Und jetzt täte mich einmal interessieren, wo und in welchem Gebiet haben Sie damals promoviert?
Das war Strömungsmechanik des Ozeans. Und zwar konkret am Thema El Niño, was ja aktuell gerade ist.
Ja.
Könnte man Bilder zeigen, aber leider nicht möglich über Podcast. Und Doktorarbeit, da ging es darum, was ist der Auslöser? Wie entwickelt sich das Ganze? Und ich habe damals ein halb analytisches Modell gebaut, um die Ozeanwechselwirkung mit der Atmosphäre hinzubekommen und auszurechnen, was im Prinzip so passiert. Das war ein ganz einfaches Modell, aber immerhin der erste Anfang, noch nicht in Richtung Klima- oder El Niño-Vorhersage, aber in Richtung Verständnis, wie das Ganze funktionieren könnte.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Entschuldigung. Wie kommt man jetzt als junger Mensch auf den Gedanken, dass man sich einmal mit der Klimaforschung beschäftigt? Also normalerweise wollen ja die anderen wollen Lokführer machen, die anderen wollen Rechtsanwalt werden und so. Wie kommt man das? Das ist ja eigentlich ein wenig ein trockenes Thema. Momentan ist sowieso recht trocken, weil der Sommer so trocken ist, ist ja klar. Wie kommt man da drauf? Oder was hat Sie da so fasziniert, Herr Doktor?
Es ist ganz einfach. Ich hatte ein Kinderzimmer mit Blick auf Kampenwand.
Wenn ich mit meiner Wampenkante kann, dann ging ich auf die Kampenwand. Genau, ja. Bei Rosenheim ist das.
Und da habe ich eben die Wetterereignisse an den Alpen immer wieder live erlebt.
Genau.
Und deshalb begann ich mich dafür zu interessieren. Dann war ich zu der Zeit auch aktiver Modellflieger.
Jetzt wieder. Schau.
Und als Modellflieger ist man natürlich gehalten, sich das Wetter genau anzuschauen.
Genau.
Wann lohnt es sich zu fliegen, wann ist es zu gefährlich und, und. Und so bin ich eigentlich in das Thema reingerutscht. Und dann stellte sich irgendwann die Frage nach dem Abitur, was mache ich? Habe ich eben umgeschaut und Meteorologie studiert.
Also das kann man so richtig studieren?
Meteorologie kann man studieren. Es ist letztendlich ein Fach, wo man mit Physik anfängt. Man studiert Physik so nebenbei mit. In meinem Fall bis zum sechsten Semester voll. Mit den ganzen Prüfungen, die es da so gibt. Man hat Nebenfächer wie Geophysik in meinem Fall.
Ja.
Also da geht es um Messtechnik.
Messtechnik.
Und Meteorologie natürlich von A bis Z.
Ja. Ach Gott, jetzt habe ich so ein Räusper, aber Gott, das kommt ja mal vor. Ja, also dann geht man, also man studiert jetzt das und dann, wie kriegt man dann da einen Job oder wer? Ich kenne halt bloß den Wetterfrosch, ne, im Fernsehen. Das ist für mich immer der Meteorologe. Aber so, was Sie eigentlich studiert haben, das geht ja viel tiefsinniger noch. Und wo kann man sich jetzt zum Beispiel da bewerben? Bei welcher Organisation, Herr Doktor?
Gut, Wetterfrosch ist erstmal DWD, Deutscher Wetterdienst. Dann gibt es viele Institutionen an den Unis. Die sind natürlich finanziell nicht so gut ausgestattet.
Ja, das ist oft so.
Und ich hatte das Glück, ans Max-Planck-Institut zu kommen in Hamburg.
Das ist prima.
Die sind natürlich etwas besser finanziert, auch damals schon. Und heute gibt es zum Beispiel die DLR bei Oberpfaffenhofen und andere Institutionen, die eben Meteorologen brauchen. Und es gibt ja auch private Dienste, die Wettervorhersage auswerten und auch publik machen, finanziell auch. Ja, kostet natürlich dann einiges.
Ja, ja, das ist klar.
Und so kann man ja sich als Meteorologe schon beruflich arrangieren. Das Problem, das ich damals gesehen hatte, in der ersten Vorlesungsstunde waren es ungefähr 100 Studenten, die sich eingeschrieben haben für das Fach.
Ja.
Und von dieser Generation sind nicht mal 10 übrig geblieben.
Ach na, wirklich?
Das war das Ausleseprinzip. Aha. Und zwar die Physik war das...
War da dann eine Auswahl oder sind die von sich aus abgesprungen?
Die sind von sich aus, weil sie vielleicht gemerkt haben, das ist nicht das, was ich
wollte. Das ist ein wenig trocken. Ne?
Weil es ja auch zu theoretisch ist. Da ist viel Mathe dabei.
Ja, ja, das denke ich mal.
Es ist nicht nur einfach Thermometer in die Luft halten, sondern es ist ungeheuer viel Fachkenntnis, die mit Strömungsmechanik zu tun hat.
Muss man dann danach meinetwegen mal Bodenproben machen in der Arktis oder im Sumpf, im Moor oder im Mar? Oder?
Ja gut, inzwischen gibt es zum Beispiel das Alfred-Wegener-Institut, schon seit langem. Die haben sich spezialisiert auf Antarktis und Arktis. Auch Bodenproben, Eisproben, Eisbergkerne sind immer wichtig für die Analyse der Klimavergangenheit.
Ja, das ist schon unwahrscheinlich interessant alles.
Ich muss mich ein bisschen einklinken. Sie müssten ein kleines Stück näher ans Mikro, viel näher. So, ja, genau.
Okay, ich versuch's mal.
Ja. Ja, das ist super, danke.
Okay. Mach mal wieder weiter, ja. Ja, was könnten wir eigentlich bewirken, wenn die Politik und die Medien und das Volk mitmachen würde? Da war ja die kleine Greta Thunberg, die mit Fridays for Future 2018 zur Mega-Welle ausgelöst hat. Und wachen jetzt da die Menschen eher auf oder sagen die, das ist bloß wieder so Hysterie und man soll das nicht alles so ernst nehmen? Ich meine, der Trump ist natürlich da das Vorbild, ne? Der sagt er, es gibt sowas gar nicht. Ne? Wachen da die Menschen jetzt endlich einmal ein wenig auf und was könnte man eigentlich tun, um das Klima so ein wenig in seinen Bann zu bringen?
Zu diesem Thema sage ich immer zwei Sätze. Es gibt zwei deutsche Gesetze in der Geschichte Deutschlands. Der erste Satz lautet, man stelle sich vor, es herrscht Krieg und keiner geht hin.
Ja.
Was sagt der Weizsäcker? Man stelle sich vor, es herrscht Frieden. Und alle und einer macht nicht mit. Und es sind ja nicht bloß eine, es sind viele.
Ja, ja,
das sind die großpolitischen Umfelder. Trump hat zum Beispiel gerade das Windkraftwerk vor der USA-Küste liquidiert, um auf Öl zu setzen.
Wahnsinn,
und
ne?
Dann gibt es natürlich die Randbedingungen, ist Leben, das weiß man ja, 8 Milliarden Menschen, eigentlich mehr, momentan auf der Welt. Die Erde kann aber nur 3 Milliarden versorgen. Das ist einfach zu viel und die Leute haben natürlich...
Wie viel leben auf der Erde?
Was ist 3 Milliarden, Größenordnung.
Na,
je nachdem, wie man es rechnet. Und dann hat man natürlich das Problem, jeder will überleben.
Ja.
Und wenn das Überlebenskampf zu groß ist, dann kümmert man sich nicht mehr um solche Randthemen wie Klima. Dann schaut man, dass man den nächsten Tag überlebt.
Dass man überlebt, ja.
Und dann gibt es aus der Vergangenheit natürlich... die Tendenzen, jeder will in den Urlaub fahren nach Italien. Und jetzt,
jeder
Gott sei Dank,
fliegen.
Lernen die Leute, dass man nicht mehr nach Italien fahren sollte, weil es dort im Sommer bei den Urlaubszeiten zu heiß ist.
Einfach zu heiß, ja.
Daher gilt für Spanien, für Griechenland, Türkei und dann die afrikanischen Länder an der Küste Mittelmeers.
Ja, das ist, es ist wahnsinnig erhitzt. Ich war ja heuer auch in Südfrankreich. Wir haben 43 Grad gehabt. Aber Reiseleitung macht runter nach die Rhone runter. Also das war schon. Und dann, wie gesagt, dann ist ja alles zubetoniert und alles sind Häuser und da knallt die Hitze dann so ab. Also das war schon sehr.
Stein und Asphalt ist nicht tödlich für so eine Innenstadt.
Ja, klar. Ne? Ja.
Und dann haben wir natürlich das Problem, ich habe einen Verwandten, der ist eben der Forstwirtschaft kräftig tätig.
Ja, schön, ja.
Und der ist Spezialist für Fällen von Problembäumen, nicht nur mit Harvester, sondern auch ganz großen Bäumen, die an der Straße stehen und nicht mehr einfach gefällt werden können. Und der erzählt mir immer wieder Horror-Stories in Sachen, wie viele Bäume aktuell kaputt gehen.
Durch die Trockenheit.
Durch die Trockenheit, aber nicht nur jetzt aktuell, sondern die letzten Jahre schon. Mhm. Und dass sie aber auf der anderen Seite nicht wissen, was sie anpflanzen sollen, wenn irgendwas kundgetan wird, ja, Douglasien oder Ähnliches zu pflanzen, das ist nicht nachhaltig. Das funktioniert vielleicht an einigen wenigen Stellen in Deutschland, aber nicht pauschal überall. Mhm. Das heißt, man muss dann sehr individuell schauen, welcher Baum könnte hier noch eine Überlebenschance haben. Mhm. Und es geht bei einem Baum nicht darum, dass er 10 Jahre lebt, sondern 100 Jahre.
Ja. Ja, mein Gott, na ja, also das ist schon, jetzt ist es natürlich so, wir Deutschen, wir wollen ja immer alles recht machen. Also das ist schon immer, also in den letzten, nach dem Zweiten Weltkrieg war das dann so. Wir schalten jetzt unsere Atomreaktoren ab und kaufen aber dann den Strom bei den Nachbarn, die dann so fleißig aufrüsten. Ne? Das ist so paradox. Und die Unwetter nehmen so fürchterlich zu. Wie könnte man das alles verhindern? Wie ist denn da Ihre Meinung dazu? Was könnte man tun?
Ich sehe keine Lösung, weil ich habe selbst eine kleine Photovoltaikanlage mit Batterie. Ich sehe, dass ich meine Nachbarn direkt versorgen kann. Dann gibt es diese großen Kraftwerke, die im Feld draußen stehen. Ja. Die werden aber wieder abgeschaltet. Teilweise, wie es vor ein paar Wochen passiert ist, kommt eine Überlast zustande in Rosenheim, da wird der Strom abgeschaltet. Das heißt, tagsüber hat man das Problem von den Photovoltaikanlagen. Zu viel Strom, zumindest im Sommer. Dann kommt die Windflaute, dann liefern die Windkraftwerke. Keine Energie. Bei uns sowieso wenig, weil wir wenig haben in Bayern. Norddeutschland mehr, deshalb wird ja die Leitung gebaut. Und dann hat man auch das Problem im Winter, Windstille, wenig Sonne, woher kommt die Energie?
Ja, genau.
Dann bleiben aktuell nach der Philosophie nur noch die Gaskraftwerke übrig, die noch nicht existieren. Aber woher soll die Energie einfach kommen?
Ja.
Die muss ja kontinuierlich fließen.
Also zu mir hat einmal eine alte Dame gesagt, ich weiß es nicht, das Erdöl und Kohle, das kommt eigentlich alles aus der Erde, also das kann doch dann nicht so verkehrt und so schlimm sein, ne? Aber es ist eben doch der Fall, ne?
Das ist ein Trugschluss. Es ist sehr viel Kohlenstoff in der Erde. Aber es gab Klimasituationen, wo vieles von diesem Kohlenstoff in der Atmosphäre war und es dann erheblich heißer war. Und in solchem Heißklima möchte ich nicht leben, weil da gäbe es nur wenige Orte auf der Welt, wo man überleben könnte. Es gibt ja zum Beispiel die Situation, dass Dinosaurier sich auf die Antarktis zurückgezogen haben, einen Winterschlaf gemacht haben, um die restliche Zeit eben überleben zu können, Futter zu bekommen. Und der Rest der Erde war praktisch nicht bewohnbar.
Da schau her. Also das
interessant, ja. Das hängt alles von der Kontinentalverteilung an, die sich über die Jahrhundertmillionen verändert hat. Und eigentlich auch erst seit etwa 1 Million Jahre konstant ist. Dort gab es ein wesentliches Ereignis, nämlich um auf den Golfstrom zu kommen, da hat sich die Landbrücke zwischen Süd- und Amerika geschlossen.
Ja.
Und dann hat der Golfstrom einen anderen Weg genommen, nämlich den, den wir heute kennen.
Ja,
und hat eben dazu beigetragen, dass Europa wärmer geworden ist.
Ja, das ist ja immer gut für Südengland und für Holland. Ne? Darum haben dort
bis
die
Norwegen,
so gute,
bis Norwegen.
Bis auf Norwegen geht schon auch auf. Ja. Können wir eigentlich überhaupt noch agieren? Ich habe jetzt so Angst, dass wir mal kein Wasser mehr haben. Ich denke da an die schmelzenden Gletscher. Gibt es ja bald nichts mehr. Ne? Ich war jetzt mal auf der Zugspitze und habe dann die Bilder von früher gesehen, wie da alles, der Gletscher und alles Eis war. Und das ist jetzt so zurückgegangen, das ist unwahrscheinlich. Aber auch in die Anden und so. Ne? Ich habe ja Weltreise gemacht und bin da rum und da haben sie uns das immer auch gesagt, wie das abschmelzt alles. Was kann man da machen?
Also im Bayerischen Alpenraum oder Voralpenraum ist es so, da gibt es so Flüsse wie Mangfall, Isar und so weiter, die werden voll getroffen von der Trockenheit.
Ja.
Dann ist es aber so, das war die letzten Jahre immer so, dass der Inn sehr, sehr viel Wasser hat, also sehr viel Wasser bekommt, und zwar, weil er die ganzen Gewittertätigkeiten aufsammelt zwischen der Schweiz und Kufstein.
In Kufstein, ja.
Und da hat immer bis auf diesem Jahr relativ viel Wasser.
Hat er gut Wasser mitgebracht,
ja. Das ist ein abnormes Jahr auf alle Fälle.
Was wären jetzt zum Beispiel Ihrer Meinung eine ideale Heizung?
Ja, da hat man wieder den Konflikt, wenn man Wärmepumpen nimmt, den Strom braucht man im Winter.
Braucht man auch,
da hat man keine Photovoltaik.
Ja.
Also meine Anlage liefert nur ein Viertel der Leistung wie im Sommer. Und das Problem ist dann nicht lösbar. Und dann muss man hoffen, dass der Wind stark genug ist, damit die Windkraftwerke dazu beitragen.
Und
wenn die auch ausfallen, dann bleiben nur noch die Kernkraftwerke von Frankreich, die Kohlekraftwerke von Polen, Tschechien.
Ja, ist schlimm.
Das ist die harte Realität.
Ja, wenn ich denke, die Winter, wie ich als Kind war, ne, die gibt es ja gar nicht mehr. Da haben wir unseren ersten Winterferientag, hat schon Schnee gegeben, ich habe die Ski runter den Schlitten. Und dann, es hat immer weiße Weihnacht gegeben und es hat immer Schlitten und Schlittschuhe unter dem Christbaum gegeben. Also das ist alles schon längst passé. Wie sehen Sie eigentlich einmal unseren Planeten so in 30 Jahren? Werden wir da rumlaufen in Schutzanzug wie die Massenmenschen in den Science-Fiction-Filmen oder wie denken Sie jetzt darüber?
Also man wird sich, was Siedlungsgebiete angeht, erstens mal weg von den Küsten bewegen müssen. Denn Jakarta hat ein massives Problem. Steht ja praktisch schon immer wieder unter Wasser.
Ja.
Und ja, schwer zu sagen.
Ja, ich weiß zum Beispiel, wie ich da die Weltreise gemacht habe, dass da alle da waren und eben gesagt haben, ihre Insel werden in der nächsten Zeit wirklich überflutet werden. Und sie haben dann schon Land ausgewiesen gekriegt, wo sie dann hin könnten, ne? Und ich weiß auch, ich war auf Messen in Jakarta und da haben wir auch wahnsinnig Unwetter gehabt und auch, dass der Meeresspiegel schon ziemlich angereichert war. Und da war dann unser ganzes Lager unter Wasser und dann unsere Ausstellungssachen. Naja Gott, wir haben es dann schon herausgebracht, ja.
Ja, jetzt, das darf ich mich einmischen. Ja. In Jakarta ist auch das Problem, dass man ja sehr viel Grundwasser abgepumpt hat, wie in Venedig.
Ja.
Und dann sinken die Städte noch
dann
auch deshalb.
Die.
Und dann Meeresspiegel, das war meine Jugendzeit, also als Meteorologe, wo ich gelernt habe, da hieß es knapp 2 Millimeter pro Jahr, wobei 1 Millimeter vom Treibhauseffekt kommt und der Rest von der letzten Eiszeit.
Ach so, schau.
Also nicht alles heute, da sind wir bei über 4 Millimeter, also eindeutig überwiegend Treibhauseffekt bedingt. Und das beschleunigt sich jetzt.
Jetzt erzählen Sie mir mal mit dem El Niño. Jeder, was El Niño ist, also jeder, was es nicht, der nimmt jetzt an, er ist so gescheit und was das. Also El Niño heißt ja der Kleine und das ist
das
eigentlich
Kind,
immer
das Kind.
Das Christkind
eigentlich.
Das Christkindle. Da heißt es Christkindle, ja. Und da ist immer so ein Phänomen in Südamerika, so um die Weihnachtszeit, dass da irgend so ein Temperaturumschwung ist.
Also zuerst gibt es mal einen Jahresgang der Oberflächentemperatur vor der chilenischen Küste am Äquator und kommt einfach dadurch zustande, dass die Passatwinde im Jahresgang unterschiedlich stark sind. Und diese Passatwinde, gerade die auf der Südhemisphäre, treiben das Wasser nach Westen. Und aufgrund der Coriolis-Kraft entsteht dann praktisch am Äquator ein Aufquellen, wird kaltes Wasser hochgezogen und dann entsteht eine Kaltwasserzunge, die sich von der Küste her in den zentralen Pazifik erstreckt.
Aha.
Und jetzt kann es passieren, dass diese Passate einfach nachlassen, dass eventuell sogar Westwinde im westlichen Pazifik auftreten, am Äquator. Und dann passiert Folgendes. Man hat im Westpazifik sehr viel warmes Wasser akkumuliert, bis in große Tiefen. Und dieses wird dann durch die Winde ständig im Westen gehalten. Und wenn diese Winde abnehmen, schwappt das Wasser zurück.
Aha.
Aber nicht großräumig über den ganzen Globus, sondern am Äquator kann sich dann eine Strömung unabhängig von der Coriolis-Kraft entwickeln, die mit Strömungsgeschwindigkeiten vielleicht von 1-2 Meter pro Sekunde, und da gibt es diese Kelvinwelle, die praktisch die Information innerhalb von wenigen Monaten bis an die Ostküste Südamerikas bringt.
Aha.
Und diese Strömung mit der Coriolis-Kraft zusammen produziert ein Downwelling, praktisch ein Druck der Oberflächenwassers nach unten. Das Wasser kann sich dann an der Oberfläche erwärmen, weil von unten nichts mehr Kaltes nachkommt. Und dann kommt es zu dieser Erwärmung. Und wenn das jetzt extrem abläuft, die Passate, wie jetzt im letzten Jahr, sehr dahin dümpeln, muss man schon sagen, also wirklich katastrophal schwach ausgefallen sind, dann kann sich so ein El Niño wie jetzt entwickeln. Und das Problem mit dem El Niño aktuell ist, es ist so ziemlich das Größte, was wir bisher seit Messbeginn detektiert hat. Und deshalb kann man nicht genau sagen, wie nun die Konsequenzen dieses extremen Ereignisses sein werden, weil es keine Erfahrungswerte gibt. Bei diesen kleinen El Niños weiß man ganz genau, es kann regnen in Kalifornien, es kann Überschwemmungen geben in Chile, es kommt zur Trockenheit in Australien,
also das alles offen,
es kommt zu Ausfällen des Monsuns, ja, ganz wichtig, ja, für die Inder, Ausfall, genau, des Monsuns, Gottes, es kommt, Willen, zu Überschwemmungen bis Ostafrika, mhm, also die, mhm, globalen Phänomene sind schon großräumig, mhm, weil eben die Luftzirkulation großräumig darauf reagiert. Und eine Wolke kann sich halt nicht entwickeln, wenn absinkende Luft stattfindet. Mhm. Das heißt, absinkende Luft würde die Wolkenbildung unterdrücken und dann hat man eventuell dort, wo absinken normal wäre, dann plötzlich aufsteigende Luft und dann entwickelt sich Niederschläge an Stellen, wo man es nicht gewohnt ist.
Also ich war ja auf Galapagos mal, ne, vor 100 Jahren.
Ja, da hat man Temperaturen von 20 Grad Celsius, untypisch niedrig für,
ja, ja, da war es kalt, da war kalt. Und da haben sie ihm gesagt, das kommt vom Humboldtstrom rauf. Genau. Ne? Und dann sind die Seehunden mit uns geschwommen. Die haben wir natürlich nicht anlangen dürfen. Und dann die Geckos und das Ganze. Und ich habe nur den alten George erlebt, die Riesenschildkröte. Mhm. Der ist vor ein paar Jahren gestorben, ja. Ja, also das ist schon ein Phänomen, das El Niño. Ja. Jetzt gibt es eigentlich gar keine Möglichkeit, dass man zum Beispiel so Sonnenenergie richtig speichern könnt, dass man das ganze Jahr davon profitiert. Ich denke, es gibt schon bloß Öl- und Gaslobby, wollen das wahrscheinlich nicht haben. Ein Traum von mir wäre, wenn man alles auf so einen Chip gespeichert hätte und man tut es dann in so einen Schlitz rein und dann hat man das ganze Jahr seine Heizung parat und braucht sich nicht Sorgen machen und ist alles umweltfreundlich. Meinen Sie, sowas kommt einmal?
Ja, es gibt schon momentan die einzige oder eine der wesentlichen Strategien, entweder Wasserstoff, das ist noch nicht so
der
weit.
Der Wasserstoff, ja, der
ist noch nicht so schon weit. Und es, aha, gibt die Möglichkeit, in Batterien zu speichern. Ich war letzten Spätherbst bei einer DMG-Sitzung, also Deutsche Meteorologische Gesellschaft. Mhm. Mhm. Da haben vorgetragen Spezialisten aus Energiewirtschaft, München, also praktisch Erzeuger und Verwerter, mhm, von Energie. Und da kam als ein Ergebnis ganz klar raus, wenn man mit Batterien unser Energieproblem lösen wollte, also speichern über lange Zeit, dann sind dadurch irrsinnige Mengen an Batterien notwendig. Ja. Unrealistisch viele. Das, mhm, heißt, diese Batterietechnik ist gut, um kurzfristige Schwankungen, genau, im Bereich von Tagen auszugleichen, mhm, aber nicht so von einem halben Jahr.
Ja, ja. Ja,
das,
ja,
ist illusorisch.
Und die brauchen ja dann aber was ganz Besonderes, die Batterien.
Ja, die brauchen Silizium, natürlich oder Lithium, was ist in großen Mengen, klar. Die
man ist es brauchen. Lithium oder Silizium? Was ist denn?
Lithium.
Lithium, dass ich irgendwas vergesse.
Ist ein leichtes Metall.
Ja, das wird in Afrika, glaube ich, tun, ja, die das oder abbauen. Oder, ja?
In Südamerika gibt es Salzseen, ja, ja, wo man Lithium extrahieren, mhm, kann. Mhm. Ist natürlich ein Riesenaufwand, mhm, ist natürlich nicht sehr klimafreundlich.
Ja,
oder
ja,
auch,
ja, ja,
auch umweltfreundlich.
Braucht auch recht viel Wasser, gell?
Man zerstört praktisch die Salzseen.
Ja, dadurch, ja, 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 ja.
Oder, mhm, man, ja, vielleicht klappt es mit dem Rhein, dass man dort Silizium extrahiert aus dem Wasser.
Was?
Ist im Gespräch, weiß nicht, wie der Stand ist, ob das wirklich machbar ist, mhm, in großem Stil. Mhm. Auf alle Fälle.
Ja, bei der Rhein, ich meine, der ist ja nicht so lang.
Dann gibt es ja noch das Thema Mangan, mhm, und diese Metalle, die man noch beimischt, mhm, in diese NMC-Batterien. Es gibt noch die Technik Lithium-Eisenphosphat, die inzwischen auch einigermaßen entwickelt ist. Inzwischen wird es auch in Autos eingesetzt. Mhm. Aber wie ich erfahren habe, bei meiner PV-Anlage, nach 1000 Ladezyklen sind die alle kaputt gegangen. Also, ach, insofern ist diese Technik auch noch nicht so, mhm, ausgereift, dass sie langfristig vertrauenswürdig ist.
Herr Doktor, wie sehen Sie, sagen wir mal so, in 20, 30 Jahren, wie sehen Sie uns da so oder?
Ich habe den Spruch auf Lager, ich möchte das 2050 nicht erleben.
Mhm. Okay.
Um es auf den, mhm, Punkt zu bringen. Mhm. Mhm. Denn das Problem momentan ist, über die vielen Jahrzehnte, wo der Mensch CO2 produziert hat, mhm, hat der Ozean diese überschüssige Wärmemenge aufgrund der Strahlungsdifferenz, lang, mhm, Ausstrahlung, kurzwellige Einstrahlung, ausgleichen können, also vertikal runtermischen können. Und an der Oberfläche hat man nicht gesehen, wie viel Wärme wirklich eingetragen wurde. Mhm. Jetzt in den letzten Jahren ist eindeutig so, dass der Ozean nicht mehr in der Lage ist, die Wärme nach unten wegzumischen. Und dann akkumuliert sich diese Wärme an der Oberfläche. Und jetzt sehen wir eben die Bilder, wie sie, ja, vielleicht dann, ja, publizieren werden, mhm, mit dem Podcast von der NOAA, dass wir Globaltemperaturanomalien haben. Da ging es gerade, ja, gestern eine Meldung rum, dass wir noch nie im globalen Mittel eine so hohe Oberflächentemperatur, ja, des Ozeans hatten. Unabhängig von El Niño, sondern generell. Und wir haben eben das El Nino-Problem am Äquator als Problem. Wir haben aber auch im Pazifik riesige Temperaturanomalien, und zwar positive. Ich habe letzten Winter verzweifelt geschaut, wann friert die Hudson Bay endlich zu. Das sind so kleine Meilensteine, wo ich im November gesehen habe, ja, wo bleiben die Eisbären jetzt?
Und das erst im Dezember genauso.
Langsam ist die Hudson Bay zugefroren. Das ist so ein Schlüsselereignis für mich auch gewesen, dass man sieht, wie in hohen Breiten sich alles hinauszögert mit der Abkühlung. Ja. Oder ich habe geschaut, wann ist Spitzbergen endlich mit Meereis umgeben? War nicht der Fall. Bis zum März, da hat dann vom Franz-Josef-Land her sich etwas mehr Eis in Bewegung gesetzt Richtung Spitzbergen, aber vorher war alles rundherum eisfrei.
Ja, es passiert ja das ganze Gletscherkalben, ne? Man sagt ja da Kalben, wenn diese Gletscher, wegbrechen.
Gut, hier ging es um Meereis.
Und Meereis, ja.
Grönland ist ein anderes Thema. Okay. Da war es zu meiner Zeit so, dass man gesehen hat, dass Südgrönland abtaut, Nordgrönland nicht. Aber das ist schon Jahrzehnte her. Mhm. Und wenn man jetzt in die Bilder reinschaut, ganz Grönland schmilzt in heftiger Weise.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ach ja, also das war jetzt so ein interessantes Gespräch. Und darum habe ich ja gehofft, dass er mir keinen Korb gibt, wie ich gefragt habe, ob er mir einen Podcast mitmacht. Und da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Das hat mich wahnsinnig gefreut, dass Sie jetzt heute gekommen sind zu mir, Herr Dr. Oberhuber, und haben Sie ein Stündle Zeit genommen. Das Engel tut, glaube ich, reiten momentan.
Das reitet gerade.
Ja. Naja, dann schaut es halt morgen zu oder heute Nachmittag, wenn es wieder Unterricht hat. Ja, also das hat mich jetzt wahnsinnig gefreut und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für den Podcast.
Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung.
Ja, und das war's. Wir haben ganz viel über das Wetter erfahren und hatten einen netten Gesprächspartner. Die Marga hatte ihn. Und wenn Sie Margas Bralle Plaudertaschen Podcast abonnieren wollen, einfach am Anschluss, wenn die Musik zu Ende ist, gibt es einen Button, kostenlos abonnieren und dann haben Sie immer die neueste Folge von Margas Bralle Plaudertaschen. Und bis dahin sage ich Tschüss und